Wir haben ja den Luxus, eben im Kinder- und Jugendtheater zu sein. Das heißt, wir kriegen immer direktes Feedback.
Ich komme da in ganz unterschiedliche Klassenkonstellationen rein, ganz unterschiedliche Stimmungen. Im Theater ist das ja dann eh immer schon ein bisschen vorgefertigt. Irgendwie alle setzen sich hin und jetzt sind wir alle ruhig und so. Und da sind die so, die Kings total und Queens und so. Und da muss ich jedes Mal mich neu drauf einlassen. Und ja, aber das macht es auch sehr lebhaft.
Ja, es ist vielleicht das größte Sehnsuchtsstück. Also man weiß nicht genau, wonach die Sehnsucht ist, aber es geht um Sehnsucht und es geht darum, sich einfach auf den Weg zu machen.
Also wenn ich mit draußen vor der Tür fertig bin, bin ich dann auch wirklich?
Ja.
Und natürlich ist es ein schweres Thema. Trotzdem macht sich dann so eine Erleichterung bei mir breit, dass ich da durchgekommen bin und es geschafft habe und so. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl dann.
Man freut sich besonders, wenn man schön zusammenspielt.
Mhm.
Also mir geht es zumindest ganz deutlich so und ich glaube dem einen oder anderen Kollegen auch. Wenn man das Gefühl von echtem Zusammenspiel hat, dann ist es ja wahrscheinlich wie im Fußball oder jeder Art von, wo man zusammen etwas macht, ist es schön, das klappt im Miteinander. Und zwar irrsinnig wichtig, dass die Magie entsteht, immer auf der Bühne sichtbar und zum großen Teil in den Köpfen der Zuschauer.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Bühne frei. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass alle Sparten quasi gerade in die neue Spielzeit starten und alle möglichen Premieren haben und hatten. Also bei uns geht es schon wieder richtig los und ist auch sehr viel los im Theater. In dieser Woche geht es mal wieder ums KJT, das Kinder- und Jugendtheater Dortmund. Und ich freue mich sehr, dass einmal Ensemblemitglied und Regisseurin Johanna Weißert hier bei mir sitzt und Ensemblemitglied Jan Westphal. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr Zeit gefunden habt.
Hallo.
Hi.
Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr steht in dieser Spielzeit ja in vielen Produktionen auf der Bühne im KJT. Darauf wollen wir gleich noch eingehen. Jetzt hatte gerade Ende September die Produktion Der Zauber von Oz Premiere, bei der du, Johanna, Regie geführt hast.
Ja.
Bei dem Titel, da wird man erstmal so ein bisschen stutzig. Es ist nämlich nicht Der Zauberer von Oz, der ja vielleicht irgendwie ein paar Hörenden was sagen könnte, sondern Der Zauber von Oz. Das ist eine Version, die angelehnt ist an den Klassiker, richtig?
Ja, aber schon sehr stark angelehnt, kann man sagen.
Ja. Das ist die Version von Sergej Gössner und der hat den Klassiker sozusagen ins Heute geholt. Worum geht es genau und was ist der Unterschied zu dem Original, das man vielleicht kennt?
Ja, im Original, das startet in Kansas in Amerika um 1900 auf einer Farm und unseres startet jetzt in einem Wohnblock 13b im 6. Stock mit einem Mädchen, das da wohnt und wo der Aufzug kaputt ist, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Hat also ein Problem.
Mhm.
Und dann träumt sie sich nach Oz.
Und Oz ist eine Fantasiewelt dann auch?
Ah ja, erstmal spielt sie ein Computerspiel, das ist auch sehr heutig, das Smaragd City heißt, und schläft beim Computerspielen ein und träumt sich dann tatsächlich in eine Fantasiewelt, wobei die Fantasiewelt bei uns so ist, dass die Bewohner, die wir vorher schon gesehen haben von eben diesem Wohnblock, die da wohnen und alle an dem kaputten Fahrstuhl leiden, spielen quasi diese Oz-Welt mit ihr, für sie und alle zusammen, ja.
Okay. Und also das ist ja quasi ein Unterschied zum Original mit diesem Computerspiel. Was kann man denn für Parallelen entdecken zu der Geschichte, die man kennt? Also falls Leute jetzt sagen, ich bin totaler Zauberer von Oz-Fan, was können sie so wiederentdecken, wenn sie sich die Produktion anschauen?
Es wird die Essenz der Geschichte, die man eigentlich erinnert, die wird komplett erzählt. Also es gibt einen Sturm, es wird mit einem grünen Ballon losgeflogen, es gibt eine Hexe, nicht vier, aber immerhin eine, es gibt einen Weg und es gibt die Begleiter, die wir eigentlich kennen auch, den Strohmann, den Löwen, in dem Fall eine Blechfrau, kein Blechmann, und es gibt eine Porzellanprinzessin. Und diese Figuren kennt man eigentlich und das sind auch die Figuren, an die man sich wirklich erinnert und an den Weg erinnert man sich. Mhm. Und sie finden am Ende auch eine Art Schloss. Ja.
Ah ja, also doch einiges, was mir jetzt auch bekannt vorkommt, so beim Hören. Ich frage mich, wie ist das, wenn man da jetzt, also du hast Regie geführt, dann habe ich quasi die Vorlage von diesem, von dieser Version von Sergej Gössner und was mache ich damit? Also wie gehe ich das an, eine Produktion zu inszenieren, jetzt in dem Fall von Der Zauber von Oz?
Ah, wir haben uns, ich setze mich sehr früh mit der Ausstatterin zusammen, das heißt ein Jahr vorher, normalerweise in dem Fall war etwas weniger Zeit, ein paar Monate vorher, und wir überlegen, denken uns ein Grundkonzept aus. In diesem Falle war das Grundkonzept einmal, dass die Hauptdarstellerin Doro in dem Falle, eine sichtbare Beeinträchtigung hat, das heißt, sie fährt Rollstuhl, und der zweite Teil des Konzeptes ist, dass wir alles im Prinzip aus diesem Wohnblock-Eingang entwickeln. Mhm. Also den Weg, die Musik, alles findet eigentlich da statt und bleibt auch erkennbar da. Ja. Okay, und dann entwickelt man immer weiter. Also dann entwickelt man aus diesen Gegebenheiten immer weiter. Erst im Konzept und dann in den Probenwochen mit den Schauspielern gemeinsam.
Das heißt, in den Proben verändert sich das Stück dann auch nochmal?
Aber natürlich. Es verändert sich noch, die Textfassung verändert sich immer wieder. Es ist schwer für die Assistenten, da mitzuhalten. Das verändert sich bis in die letzte Woche hinein, wird immer noch gesucht, wie ist denn unser Weg und unser Weg durch die Handlung, durch das Stück.
Spannend.
Das ist vielleicht auch besonders daran, ja. Das sieht man jetzt auch.
Ja.
Und uns war irrsinnig wichtig, dass die Magie entsteht, immer auf der Bühne sichtbar und zum großen Teil in den Köpfen der Zuschauer.
Oh, das ist schön gesagt. ja, dann auch eigentlich total schön für alle Mitwirkenden, dass man sich irgendwie auch noch einbringen kann und dass es nicht diese Endfassung gibt, sondern dass man irgendwie noch mitgestalten kann. Also stelle ich mir total schön vor, daran zu arbeiten.
Ja, das ist ganz wichtig. Das kennt Jan auch, ne? Von gemeinsamen Produktionen, dass wir immer weiterarbeiten und an Text und Handlung und Material ist eigentlich immer sehr frei, oder?
Ja, viel entwickeln, viel suchen. Ja, das stimmt.
Welche Produktion habt ihr schon zusammen entwickelt?
Ja, ich glaube, das letzte Mal waren wir ja auch hier zu Gast im Podcast zu dem Stück Spaß. Mhm. Also ein Anti-Mobbing-Stück, kann man sagen. Sehr improvisativ. Und da erinnere ich mich auch noch, dass wir viel gesucht haben. Und ja, wie man dann irgendwie dann doch noch einen roten Faden findet. Und das aber zugleich irgendwie offen zugänglich lässt und dass die Schülerinnen und Schüler da auch so das Gefühl haben, dass sie teilweise auch ein bisschen mitbestimmen können im Stück.
Ja. Stimmt, das war das Stück, wo das Publikum auch eingreifen kann und die Geschichte so ein bisschen steuern kann.
Ne? Ja, genau, das war das Konzept, aber da hat man erstmal nur das Konzept und hat 15 Minuten Textmaterial. Das stand auch sehr schnell. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Ja, da haben wir auch schwere Umwege genommen. Und am Ende haben wir aber doch etwas, was wir jetzt jedes Mal etwa so für uns wiederholen können. Das heißt, die Veranstaltung ist trotzdem jedes Mal neu, weil wir das Publikum hier einbinden müssen. Das heißt, man sucht die Art der Verabredung so ein bisschen, ja. Aber wir haben vorher auch schon mal gemacht, wir haben Agent im Spiel gemacht. Mhm. Und da war auch das Konzept, dass das Bühnenbild an die Wände live gezeichnet wird oder ausgeschnitten wird oder so. Ne? Das Bühnenbild verwandelte sich durch das Anmalen einfach auf den Hintergrund. Ja. Und danach haben wir auch natürlich gesucht gemeinsam.
Ja.
Ne? Also es gab ein Konzept und dann haben wir mal so losgesucht.
Ja, ja.
Cool. Genau, ihr wart hier auch schon im Podcast, wie ihr gerade gesagt habt. Damals hat noch mein Vorgänger Julian hier den Podcast mit euch aufgenommen. Bei Spaß wäre bestimmt was lustig ist. Da geht es, habt ihr auch gerade schon gesagt, ja, so um das Thema Mobbing. Und eigentlich haben viele KJT-Produktionen ja immer so ein übergreifendes Thema. In der letzten KJT-Folge habe ich mit Annika Haufe und Bianca Lammert auch viel über Angst oder Hase gesprochen. Da geht es ja um Ängste und auch um Mut und die Angst zu überwinden. Was würdet ihr sagen, welches übergreifende Thema der Zauber von Oz behandelt? Gibt es da auch was?
Ja, es ist vielleicht das größte Sehnsuchtsstück. Also man weiß nicht genau, wonach die Sehnsucht ist, aber es geht um Sehnsucht und es geht darum, sich einfach auf den Weg zu machen und eine Reise zu machen mit anderen gemeinsam. Das klingt sehr allgemein, ist aber total wichtig und macht ganz viel aus. Ja.
Auch ein bisschen mutig sein und sich ins Abenteuer zu stürzen.
Ja, klar. Der erste Schritt ist immer ganz schwer. Das kam in Angst oder Hase auch vor. Aber ja, gerade das, es hat aber sehr, sehr starke Bilder und die Einfachheit der Geschichte, die der Baum oder der Film auch von 1935 auch schon vorgeben, die sind sehr intensiv und treffen viele Menschen doch ins Herz, würde ich sagen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. In Angst oder Hase spielst du auch mit Jan, oder?
Ja, genau.
Genau, genau. Angst oder Hase, Spaß wäre bestimmt was lustig ist, wurde diese Spielzeit auch wieder aufgenommen oder wird wieder aufgenommen. In welchen Produktionen stehst du noch auf der Bühne?
Okay, das muss ich mir erstmal aufzählen. Ich stehe in draußen vor der Tür auf der Bühne als Beckmann. Das nehmen wir auch, glaube ich, in ein, zwei Wochen wieder auf.
Du auch, Johanna, ja. Spielst du auch mit? Ja.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ganze Ensemble spielt damit.
Ah, okay. Mhm.
Dann spiele ich noch in dem Klassenzimmerstück Der Entstörer, wo ich einen Verschwörungstheoretiker spiele.
Das heißt, für alle, die das nicht wissen, du gehst in die Schulen und spielst in der Klasse?
Genau. Also ich gehe mit unserer Theaterpädagogin Erika, gehen wir zusammen in die Schulen. Das ist dahingehend wichtig, dass das natürlich dann noch nachbereitet wird, weil das natürlich sein kann, ich in dieser Rolle auch sehr verquere Ansichten und Verschwörungstheorien preisgebe. Und dass da umso wichtiger ist, dass wir im Nachhinein das nochmal irgendwie versuchen einzufangen und einzuordnen für die ganzen SchülerInnen.
Ja,
ja, und aktuell hatte ich eine Woche vor der Premiere von Zauber von Oz Premiere mit Monster.
Ja.
Und da geht's thematisch um Monster. Also das
um Harald, das, bester Name.
Ja, genau, genau. Es ist ein kleines Monster, was unter einem Kinderbett wohnt und sich als Aufgabe gesetzt hat, wie es für Monster so üblich ist, das Kind zu erschrecken. Und das gelingt so semi und ja, darüber ist er dann, kommt er immer mehr irgendwie in Rage und ist für diese Altersgruppe, glaube ich, sehr interessant. Habe ich schon öfters gehört, dass das Thema Monster sehr präsent, also sowohl Angst davor haben vor möglichen Monstern unterm Bett, aber auch irgendwie ja, sind auch irgendwie so ein bisschen cool, ne?
Ja. Ja. Welche Altersgruppe ist das genau?
Das ist für Kinder ab 4. Mhm. Also viele Kinder, die vielleicht sogar die erste Theatererfahrung da haben werden. Ja.
Und draußen vor der Tür ist ja eher für eine ältere Zielgruppe, ne? Das ist ja ziemlich
mit ja, unbedingt.
Stück und genau.
Ich glaube, ab 16 haben wir jetzt
angekommen. Ah, wow, okay.
Ja. Ich glaube, das hängt aber auch immer so mit den Lehrplänen zusammen.
Ja. Nee, das glaube ich, am Inhalt schon, dass man sich gefragt
auch
hat, ob eventuell 14-Jährige doch durch den Inhalt doch vielleicht überfordert sein könnten oder so.
Ja.
Aber wir stehen auch noch in einer anderen Produktion zusammen auf der
Bühne. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt.
Grusel. Das war bei Grusel, das haben wir gestern gespielt.
Mhm.
Da geht es auch um Ängste und sich gruseln und Monster und solche Dinge. Ne?
Ja.
Und das ist eine Produktion, die für Sehende und Nicht-Sehende und wenig Sehende gleichermaßen gedacht ist. Eine Art Live-Hörspiel machen wir da, wo wir aber herumlaufen auch im Raum.
Ja, stimmt.
Genau, das ist eine ganz besondere Inszenierung, ne? Weil wie ihr schon sagt, ihr lauft im Raum herum. Es ist nicht so, dass das Publikum klassisch im Saal sitzt und auf die Bühne schaut, sondern das Publikum ist so ein bisschen mittendrin, richtig?
Ja, das Publikum wird auf einzelne Sitze geführt und wir machen die Show so ein bisschen drumherum und sie hören sehr viel. Es gibt viel zu hören über Lautsprecher, aber auch über Kopfhörer.
Ja.
Und ist das sehr gruselig, wie der Titel sagt?
Die meisten Kinder finden es mehr lustig, glaube ich.
Ja.
Ja.
Also es kommt ja mal irgendwie drauf an, weil das Stück ist ja auch konzipiert für Leute, die vielleicht mehr oder minder gut sehen können. Und das wird direkt am Anfang gesagt, dass es offen bleibt. Man kann, wenn dies möglich ist, die Augen zumachen, um dann vielleicht den Gruselfaktor so ein bisschen zu erhöhen. Muss aber nicht. Und es wird auch jederzeit darauf hingewiesen, dass zum Beispiel so kleine Schutzdecken, in die man sich einhüllen kann, unter den Stühlen sind und dass man den Saal auch jederzeit verlassen kann. Also das ist alles sehr offen.
Also man braucht keine Angst haben, sich das Stück anzuschauen.
Ja,
kann man nochmal sagen an der Stelle.
Ja.
Wenn ihr sagt, dass Kinder das eher lustig finden, ein Stück, was auch ein Publikumsliebling ist und auch schon sehr lange auf dem KJT-Spielplan steht, ist Ein König zu viel, was du, Johanna, zusammen mit Bianca Lammert spielst. Genau, das wird jetzt gerade nicht gespielt, aber wieder aufgenommen.
Das können wir immer mal wieder spielen. Damit wird man auch einfach älter und das ist auch gut dafür. Wir haben sowieso Bärte im Gesicht ne? Und Kronen auf. Ich glaube, das können wir auf dem Prinzip.
Je älter, desto besser.
Ja.
Wie gerade gesagt, es gibt Stücke für verschiedene Altersklassen und eher die lustigen Stücke, eher die etwas ernsteren Stücke. Könnt ihr pauschal sagen, was euch leichter fällt zu spielen?
Also erstmal versuche ich auch bei ernsten Themen eine heitere Erzählweise zu finden, muss ich sagen. Das versuche ich eigentlich immer.
Ja.
Das heißt, auch bei Agent im Spiel ging es ja auch um jemanden, eine Familie, die wenig Geld hat und sich und Sorgen hat und so. Das war aber trotzdem sehr witzig. Und Oz ist jetzt, glaube ich, auch witzig. Was ist denn jetzt? Angst oder Hase ist auch witzig. Also ich bemühe mich sehr, dass es lustig bleibt. Also dass die Erzählweise eine heitere ist. Sehr, dass der Vorgang des Theaterguckens irgendwie so bleibt. Das ist natürlich bei draußen vor der Tür nicht so sehr so. Ist ja klar, da ist das Thema dann auch doch sehr gesetzt.
Wie ist das bei dir, Jan?
Ja, ach, vor vielen Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, irgendwie, ja, es wird mich mehr reizen, einfach so die tiefgründigen, die schweren Rollen zu spielen. Und ja, ich merke aber irgendwie auch zunehmend, dass das auch eher so ein bisschen verschwimmt in den Produktionen, dass man oft auch in Produktionen irgendwie aus dem Ernst oder wenn man was Schwieriges darstellt, dann auch irgendwie, dass sich das vielleicht auch lustig aufs Publikum überträgt oder so. Was ich im Moment lieber spiele, kann ich gar nicht genau sagen. Also wenn ich mit draußen vor der Tür fertig bin, bin ich dann auch wirklich.
Ja.
Und natürlich ist es ein schweres Thema und es ist, so viel kann ich wahrscheinlich spoilern, absolut kein Happy End. Trotzdem macht sich dann so eine Erleichterung bei mir breit, dass ich da durchgekommen bin und es geschafft habe und so. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl dann. Also ich könnte es gar nicht genau sagen, bei welcher Produktion ich mich besser fühle oder wo ich mich mehr drauf freue.
Okay.
Man freut sich besonders, wenn man schön zusammenspielt. Also mir geht es zumindest ganz deutlich so und ich glaube dem einen oder anderen Kollegen auch. Wenn man das Gefühl von echtem Zusammenspiel hat, dann ist es ja wahrscheinlich wie im Fußball oder jeder Art von, wo man zusammen etwas macht, ist es schön, man das klappt im Miteinander. Und es klappt mit dem Publikum auch. Man merkt ja auch, ob ein Funke überspringt oder nicht. Und ob die dran sind, wie man so sagt. Dann macht es Spaß. Also dann ist natürlich super. Und wenn das nicht so ist, dann überlegt man auch nachher, woran kann das wohl gelegen haben.
Gibt es da Unterschiede, je nachdem, wie alt euer Publikum ist? Also was euch vielleicht leichter fällt oder wo man merkt, es ist irgendwie schwieriger zu kriegen? Kann man das so sagen?
Nö, das ist ja eher so, dass wir haben ja den Luxus, eben im Kinder- und Jugendtheater zu sein. Das heißt, wir kriegen immer direktes Feedback.
Ja.
Wir müssen nicht warten, ob irgendwelche Leute im Foyer sich sonst wie einig geworden sind, ob das Kunst ist oder nicht, sondern wir kriegen das direkt mit.
Sehr ehrliches Publikum,
kann ich mir vorstellen. Es ist immer ehrlich und die sind mit 14 oft noch ehrlicher als mit 4, aber das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie sie sich äußern und man kriegt es mit und das macht Spaß, daran zu arbeiten, auf der Bühne und live zu arbeiten. Ob man sie kriegt und man holt sie auch oft. Dann doch irgendwie.
Ja. Findest du, sie sind mit 14 ehrlicher als mit 4?
Nee, manchmal. Gar nicht. Nee, das ist unterschiedlich.
Ja. Weil ich habe jetzt mit Monster irgendwie gerade das erste Mal bespiele ich die ganz jung. Und würde halt auch irgendwie sagen, jedes Alter hat so seine Eigenarten. Also bei den ab 4-Jährigen, sag ich mal, ist es ja dann so, dass sie erstmal irgendwie verstehen müssen, irgendwie ist das jetzt Theater, kann ich mitmachen oder nicht? Und dann natürlich dann auch alles äußern, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Und ich glaube, bei den ab 14-Jährigen, das hat dann schon eine gewisse Intention. Eher.
Ja, die haben das natürlich schon eher mal so einen Widerstand, dass sie schon vorher denken, oh, das ist blöd und sie sind da verpflichtet worden und verdonnert worden und das kann nur doof sein. Aber meistens kriegen wir sie ja. Also das ist die Arbeit halt, Menschen, die jetzt kein positives Vorurteil haben, doch zu überzeugen davon, dass es sich lohnt, da mal hinzugucken und aufmerksam zu sein. Ja.
Verstehe.
Ja.
Wie ist das bei den Klassenzimmerstücken, also bei dem Stück, was du gerade spielst? Was ist das für eine Altersgruppe?
Ich glaube, wir haben es jetzt angesetzt ab 9. Jahrgangsstufe.
Okay, das stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, wir hätten erstmal so überlegt, wirklich so ab 8, aber wie gesagt, das kann auch wirklich verfangen irgendwie, diese Theorien, die ich dann äußere und so, gerade im direkten Kontakt. Da weiß man dann auch nicht, wenn es im eigenen Klassenzimmer ist, was ist das für einer, auch wenn wir im Vorhinein sagen, das wird ein Theaterstück, aber das ist ja oft auch so, wenn du jemanden gegenüber sitzt, der wirklich irgendwie ganz komische Theorien von sich äußert, kommt man sich auch selber kurz vor irgendwie, was ist das jetzt? Ist das Teil einer Inszenierung, versteckte Kamera oder meinst du das ernst?
Ja.
Und deswegen ab 9. Klasse und das ist wirklich natürlich im Terrain der Schüler, Schülerinnen irgendwie und Aber da habe ich wirklich das Gefühl, ich muss absolut präsent sein und bei ihnen. Und da habe ich aber wirklich das Gefühl, okay, ich lerne da jedes Mal sehr, sehr viel. Mhm. Weiß auch, ich komme da in ganz unterschiedliche Klassenkonstellationen rein, ganz unterschiedliche Stimmungen. Im Theater ist das ja dann eh immer schon so ein bisschen vorgefertigt, irgendwie alle setzen sich hin und jetzt sind wir alle ruhig und so. Und da sind die so, die Kings total und Queens und so. Und da muss ich jedes Mal mich neu drauf einlassen. Und ja, aber das macht es auch sehr lebhaft.
Lebhaft ist schön ausgedrückt.
Ja.
Jetzt startet bald das Weihnachtsmärchen. Das ist ja jedes Jahr ein Highlight, auch auf dem Spielplan, muss man ja so sagen. In diesem Jahr ist es Dornröschen, 100 Jahre im Land der Träume. Intendant Andreas Kruhn führt Regie. Das wird wieder im Schauspielhaus aufgeführt. Ihr seid beide involviert?
Ja. Yeah.
Mhm. Ich habe gelesen, dass es an den Klassiker angelehnt ist, also an Dornröschen. Genau, wollt ihr ein bisschen was erzählen? Wisst ihr schon was zu der Inszenierung?
Dazu kann man noch ganz wenig erzählen. Mhm. Wir haben jetzt mal einen Text bekommen, aber wir arbeiten ja auch dann erst dran. Da können wir ganz wenig zu sagen. Ich glaube, es geht vor allem um die 100 Jahre, die schläft, die Prinzessin. Und da kann allerhand passieren. Aber es ist tatsächlich so, dass wir dazu fast nichts sagen können, weil die Inszenierung findet eigentlich jetzt noch im Kopf von Andreas Kruhn statt. Also bei mir im Kopf ist gar nichts. Ich weiß auch nicht, was für ein Bühnenbild da sein wird. Ich weiß gar nichts und freue mich darauf, dass es Montag losgeht. Das kann
Montag
ich sagen.
Montag geht's los, okay.
Ja. Also das kann man sagen. Man kann sagen, am Montag beginnen die Proben und dann weiß man mehr. Also jetzt ist mein Kopf auch ganz leer und ich denke dazu auch noch gar nichts, muss ich sagen.
Ja, aber es ist irgendwie auch spannend, dass ihr dann quasi zum Probenstart hinkommt und euch einfach mal so drauf einlassen müsst und guckt, was passiert.
Ja, das ist natürlich anders, wenn man Regie führt. Da arbeitet man ja Monate vorher dann daran. Und in dem Fall Andreas Kruhn und Michael Kessler, der Musiker, und der Oliver Kostecker, der die Ausstattung macht, die arbeiten schon lange daran. Mhm. Aber wir als Schauspieler bekommen vorher einen Text und das ist dann aber auch schon alles eigentlich.
Ja, das ist ja auch immer das Schöne. Also im besten Falle so ein kleines Überraschungsfest zur Konzeptionsprobe, wo man dann irgendwie die eigenen Kostüme sehen darf. Und dann gibt es natürlich oftmals großes Gelächter, gerade bei den Weihnachtsmärchen, weil die ja sehr groß sind und wirkungsvoll. Und irgendwie das alles zum ersten Mal so zu sehen und so, das ist dann immer ganz spannend.
Finde ich auch immer spannend, der Vergleich der Sparten. Weil wenn ich mit Leuten, mit OpernsängerInnen oder MusicaldarstellerInnen spreche, die bekommen ja immer schon das Libretto und die Noten und alles Monate im Voraus und müssen sich, bevor überhaupt die Proben beginnen, mit ihrer Rolle schon so total auseinandersetzen und die Lieder können und den Text können und wirklich mit Probenstart quasi nur noch perfektionieren, sage ich mal. Es ist so eine ganz andere Herangehensweise als jetzt bei euch, dass ihr sagt, ihr wisst noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht. Das finde ich irgendwie mal
wir
total spannend
gar
im
nicht.
Vergleich.
Ja, das ist tatsächlich, das ist natürlich anders, wenn man sehr viel Textmaterial hat.
Ja.
Das ist bei uns aber natürlich selten der Fall.
Mhm.
Deshalb muss man auch nicht so furchtbar früh anfangen mit dem Lernen eben dieses Textes, sondern man entwickelt dann schon eigentlich auf den Proben, das muss man schon so sagen. Und das ist halt total spannend.
Spannend schon, aber sich darauf einzulassen, also wie gesagt, stelle ich mir schwierig vor irgendwie.
Ja, ich würde auch sagen, es kommt auf die Rolle an und auf das Stück an, wie weit man sich dann vorbereiten will.
Ja.
Zum Beispiel bei Spaß war ja sehr improvisativ, das haben wir zusammen.
Da konnte man gar nichts vorbereiten, weil wir mussten ja wirklich gucken, was machen wir da. Und mit den eingeladenen Schülern auch, die wir dann immer zu Probenzwecken da hatten, musste man gucken, was könnte funktionieren, wie wird unser Weg überhaupt sein.
Mhm. Ja.
Jetzt ist es bei mir vielleicht sogar noch stärker. Ich suche immer sehr stark eigentlich nach welchen Weg finden wir durch die Produktion. So, dann entwickelt sich viel und auch Texte werden immer noch hin und her geschoben und so. Und bei anderen Produktionen halten sich da strenger an ein, sagen wir mal, bei der Konzeptionsprobe geklärtes Konzept oder ein Prinzip oder so, dass man dann da weiß, was man ab dann tut. Aber für uns ist auf jeden Fall total jetzt ganz neu, Kostüme, Bühne, Musiken werden uns gezeigt.
Mhm.
Ja, und dann gucken wir mal.
Dann sind wir alle gespannt. Am 22. November ist die Uraufführung im Schauspielhaus.
Mhm.
Und gucken wir einfach mal, was dann entstanden ist.
Ich
freue mich drauf. Bis Ende Januar spielt ihr 48 Vorstellungen. Das sind sehr viele, manchmal auch zweimal direkt hintereinander. Da stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, da irgendwie die Energie aufzubringen und zu behalten. Habt ihr da irgendwelche Tricks? jedes durchsteht?
Naja, eigentlich ist ganz schön, weil man spielt da nur. Also wir haben es eigentlich immer so geregelt, dass wir in der Zeit, wo wir das Weihnachtsmärchen en suite spielen, dass wir am Abend keine Proben haben. Und auch eigentlich fast keine anderen Vorstellungen. Das heißt, man geht dahin, es ist sehr berechenbar die Zeit, wann man frei hat, wann man nicht frei hat. Und man spielt nur. Und spielen ist eigentlich das, warum man den Job ja macht. Ne? Ich mache das gerne. Ich mache das wirklich tatsächlich gerne. Und wir haben, wenn wir im KJT gespielt haben, das haben wir früher gemacht und in der Zeit, wo hier umgebaut wurde, haben wir auch fast 100 Mal gespielt. Und auch das mache ich ganz gern.
Wie ist das bei dir, Jan?
Ja, auch. Und vor allem, man entwickelt ja dann irgendwie auch so eine Kondition, gerade in dem Bereich, wenn man das immer wieder macht irgendwie. Ich würde jetzt nicht sagen generell, dass ich jetzt in der Zeit irgendwie noch unendlich andere Rollen spielen könnte oder so, aber in diesem Vorgang, in dieser Handlung, die wir dann immer wieder abspielen, ist man irgendwann da so klar in den ganzen Schritten, auch in den ganzen Umzügen, die wir haben werden, dass das irgendwie dann so von selbst geht und man das wirklich im Traum machen könnte, im Schlaf. So.
Okay.
Ja. Und das macht es dann irgendwann auch ein bisschen leichter, weil diese Zahl 48, die ist natürlich jetzt erstmal, denkt man sich, glaube ich, jedes Jahr, hui, das ist wirklich viele Vorstellungen, aber irgendwann ist man dann drin und das läuft dann einfach, da denkt man gar nicht mehr so drüber nach.
Auf der Bühne geht es noch mehr um die Feinheiten, es wird immer ein bisschen was verändert und wenn jemand nur seine Mütze verschoben hat, also es ist ja dann schon immer anders und da hat man oft auch eine Menge Spaß miteinander, muss ich sagen. Ja.
Schön. Was würdet ihr sagen, so der Unterschied auf der Schauspielbühne zu spielen zum KJT?
Das Publikum ist viel weiter weg. Und fast nicht direkt erreichbar, das ist ganz schade. Wir spielen viel weniger Vorstellungen, das ist der Vorteil. Aber bei uns im KJT sind das 150 bis 180 Kinder. Und da hat man einen ganz direkten Kontakt zu jedem Zuschauer. Das heißt, man kann ihn auch einfach angucken, den Zuschauer oder die Zuschauerin. Das ist im Schauspielhaus nicht so. Die Menschen sind sehr, sehr weit weg, was für kleine Kinder oft auch sehr schwer ist, da dran zu bleiben, würde ich mal sagen.
Ja.
Es ist viel lauter dann da auch. Also die Kinder sind viel lärmiger und steigen manchmal aus, gehen sehr oft auf Pipi machen. So, und das ist im KJT nicht so.
Weil es da auch noch mehr auffallen würde wahrscheinlich.
Ne? Na klar.
Ja.
Und bringt ihr das dann auch manchmal so ein ins Spielen? Also jetzt im KJT, wenn ihr sagt, ihr seid so nah dran, dass ihr dann irgendwie auch spontan interagiert mit dem Publikum, wenn es unruhig ist oder irgendwie? Oder kommt es wahrscheinlich auf die Rolle an, ne?
Na, man guckt die schon mal an. Das reicht ja oft ja schon. Mhm. Man kann eben nicht heimlich rausschleichen, das geht auch nicht, sondern wird dann angeguckt. Und man guckt natürlich auch dahin, wo Leute Quatsch machen.
Ja.
Das ist ganz lustig, dann gucken die einen auch an. Und so. Man sieht sich halt gegenseitig, das ist okay. Und das hat ja auch einen spezifischen Reiz, dass man halt sieht, oh, die sind live, wir sind live. Und das ist natürlich im Schauspielhaus viel schwieriger, weil die Menschen sind so sehr, sehr weit weg.
Ja, verstehe. Anders als zum Beispiel das Opernensemble spielt ihr ja auch häufig morgens Vorstellungen. Was würdet ihr sagen, fällt euch das leichter als abends oder schwerer oder seid ihr es einfach so gewohnt?
Wir spielen ja morgens, weil wir Schulvorstellungen machen in der Woche. Das heißt, wir leben in erster Linie von dem Besuch der Schulen. Das heißt, wir spielen normalerweise 5-mal in der Woche am Vormittag und 1-mal am Wochenende für Freiwillige. man hat sich gewöhnt ein bisschen so, glaube ich.
Ja, teilweise. Aber ich würde, glaube ich, schon sagen, so intuitiv, also es kommt immer aufs Stück an. Bei manchen Stücken würde ich mir natürlich irgendwie eine Abendvorstellung würde ich dann persönlich vorziehen. Da bin ich dann irgendwie präsenter. Also manchmal denke ich mir so bei draußen vor der Tür, wow, ich habe jetzt den zweiten Kaffee getrunken und wie soll ich das jetzt spielen?
Kann mir vorstellen,
Aber es kommt immer drauf an, so.
Auf das Stück und den Tag
wahrscheinlich. Ja, natürlich auch.
Ja, aber du würdest eher sagen, eher Abend.
Ja, so ein bisschen Abendmensch.
Das ist im KJT natürlich schwierig mit den ganzen Stückvorstellungen.
So ist das.
Ja, so ist das. Lasst uns noch kurz auf euch beide eingehen, euren Werdegang. Wie seid ihr ans KJT Dortmund gekommen?
Ja, ich glaube, ich habe mich initiativ beworben.
Ja.
Und hatte ein sehr schönes Vorsprechen, das liegt ja schon ein bisschen zurück. Ja, das war's eigentlich.
Seit wann bist du genau hier?
Ich bin mit einer 2-jährigen Unterbrechung, und zwar war das so fast genau in den Corona-Jahren, bin ich jetzt, glaube ich, in der 5. Spielzeit hier.
Ach, schon eine Weile, also.
Ja.
Vorher Schauspielschule oder?
Schauspielschule, einzelne Engagements gehabt und war unter anderem irgendwie im Dasta-Theater in Aachen und dann am Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel um die Ecke hier.
Ja. Ja. Und ja, Johanna, du wurdest bei der diesjährigen Mitarbeitendenbegrüßung geehrt, denn du hast dieses Jahr dein 25-Jähriges am KJT Dortmund als Schauspielerin und Regisseurin. Bist du seit 25 Jahren hier? Möchtest du ein bisschen erzählen, wie du hierher gekommen bist?
Ja, erstmal vor 25 Jahren habe ich angefangen hier mit dem Andreas Grohn zusammen und dem Rainer Klein-Espel und der Bettina Zobel. Und Andreas Ksenzig war tatsächlich schon vorher da. Aber wir haben hier quasi als Gruppe angefangen und kannten uns schon vorher.
Ach, okay.
Also den Rainer Klein-Espel kenne ich seit der Schauspielschule und den Andreas Grohn kenne ich eigentlich auch bereits aus dieser Zeit. Da war er in Tübingen und wir in Stuttgart. Ich bin hergezogen nach Dortmund, da war ich in Aachen. In Aachen habe ich inszeniert. Da war mein erstes Kind da und ich habe jedes Jahr so eine Arbeit gemacht oder zwei und habe auch in Wuppertal von da aus assistiert. Vorher war ich am Theater Basel 2 Jahre und davor war ich in Konstanz und die Schauspielschule habe ich in Stuttgart gemacht.
Und hast du auch gelernt zu inszenieren? Also
ich habe schon an der Schauspielschule, also ich bin ausgebildet als Schauspielerin, habe da aber schon eigene Inszenierungen gemacht, auch mehrere. Und habe sofort das weitergeführt im Anfängerengagement in Konstanz auch. Habe immer kleine Sachen gemacht. Und am Theater Basel habe ich Regieassistenz gemacht, um das zu lernen, eigentlich auch mit vielen Menschen und großen Bühnen, ja.
Also quasi immer schon diese Mischung gehabt.
Ja, die Mischung gibt es von Anfang an, ja.
Hast du auch schon Produktionen inszeniert oder würdest du dich mal reizen?
Inszenieren gar nicht. Das habe ich auch großen Respekt vor, aber ich hätte da auch gar keinen Ansatz, irgendwie Spielleiter, Leiterin irgendwie zu sein, das zusammenzuführen. Ja, kann ich glaube ich so deutlich sagen.
Ja. Johanna, hast du schon mal inszeniert, also eine Produktion, bei der du auch auf der Bühne standest eigentlich?
Ja, in den ersten Jahren ja, da habe ich vor allem gemeinsam haben wir das dann aber gemacht, dass wir gesagt haben, die Regie ist quasi gemeinsam. Das heißt, wir hatten so eine ganz klare Verabredung, wir spielen und dann unterbrechen wir und dann besprechen wir wieder, was gespielt wird. Und dann vergessen wir, dass wir irgendwie vorher darüber geredet haben und los und dann wird gespielt. Das ging ganz gut, das war ganz interessant. Da hat man viel gelernt bei, ja.
Glaube ich. Aber jetzt trennst du das gerade.
Ja, sonst trenne ich das. Ich habe ja auch an anderen Theatern auch im Abendspielplan inszeniert. Ich habe viele Inszenierungen in Rostock gemacht, im normalen Abendspielplan. Auch Klassiker inszeniert und so. Und da gibt es ja auch Regisseure, die trauen sich das, dann auch noch als Hauptfigur auf die Bühne zu flitzen. Das ginge mir nicht so. Also gar nicht. Null. Nein, ich möchte gerne dann schon drauf gucken können und mit den Menschen das entwickeln.
Ja. Verstehe ich, ja. Ja, wenn ihr mögt, ich schaue mal gerade hier auf die Zeit, dann kommen wir zu den Rubriken, die immer am Ende jeder Folge vorkommen.
Ja, bin gespannt.
Ihr habt vielleicht schon gesehen, vor mir steht hier ein Glas, da sind Zettel drin. Auf jedem Zettel sind Theaterbegriffe. Ihr könnt gerne einfach mal einen Zettel ziehen und sagen, was euch dazu einfällt, wenn ihr mögt.
Sag ich mal. Auftragswerk.
Ich hätte was.
Du hast was? Ja, das hast du ja gezogen, Auftragswerk, bitte.
Ja, das Stück vom Sergei Gerstner, dass er gesagt hat, das sei ein Auftragswerk von Theater Darmstadt gewesen.
Ah.
Und man merkte der Fassung an, dass die in Darmstadt mit dem Sergei zusammen sich eine Fassung erarbeitet haben. Also er ist natürlich komplett der Autor. Und wir haben manche Dinge verändert und angepasst, weil wir natürlich ein ganz anderes Ensemble und auch eine ganz andere Bühne haben.
Mhm.
Und das Tolle ist aber, dass der Text sich trotzdem durchsetzt als eigenes Werk, muss ich sagen. Als eigenes Werk, glaube ich, auch an vielen anderen Theatern inzwischen gespielt wird.
Der Zauber von Ost war das,
ne? Genau. Der Zauber von Ost, ja.
Okay, das heißt, in Darmstadt war sozusagen dann die Uraufführung mit ihm zusammen entwickelt und hier konnte er sich trotzdem ein bisschen was verändern in der.
Wir haben natürlich, weil wir haben den Text so wie er ist erstmal übernommen.
Ja.
Und wir haben natürlich am Text auch Sachen einrichten müssen für uns, also für unser Ensemble, das anders aufgestellt ist als das in Darmstadt. Und auch wir haben eine ganz andere Bühne. Das war das Staatstheater da mit Riesenbühne und großer Band. Mhm. So, das haben wir alles nicht. Wir haben eigene Lösungen gefunden und haben natürlich dann auch wieder am Text ein bisschen gearbeitet. Aber der Text selbst hat seine eigene Kraft, das muss man wirklich sagen. Das ist nicht bei allen Auftragswerken so.
Mhm. Verstehe. Spannend, dass man das direkt so jetzt übertragen konnte, auf die letzte Premiere sozusagen.
Ja, sehr schöne Antwort.
Ja.
Ich hoffe, ich habe jetzt einen Begriff, den ich auch mal erklären kann. Bühne als Abkürzung im Theater nehmen. Als Abkürzung im Theater nehmen.
Das ist verboten, offenbar.
Das soll man nicht, genau.
Ja, was fällt mir dazu ein? Bühne als Abkürzung im Theater. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich will schon mal jemanden über die Bühne flitzen sehen. Als Abkürzung.
Also das ist so ein Aberglaube, davon gibt es ja mehrere im Theater.
Ach so, ja, natürlich.
Das soll man nicht machen, weil es dann Unglück bringt.
Ja.
Vielleicht auch an der Stelle, seid ihr abergläubisch?
Ja.
Inwiefern? Was genau machst du nicht oder machst du unbedingt vor Vorstellungen oder generell im Theater? Da gibt es ja viel.
Ja, es gibt ja, also was mir jetzt noch einfällt, natürlich mit dem Pfeifen im Theater. Mhm. Das macht man nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie so abergläubisch übernehmen würde, mhm, oder ein Danke auf ein Toi 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 zu sagen.
Ja, da würde ich auch ganz doll zucken, das geht überhaupt nicht. Aber auch mit der Schulter, welche die Schulter die richtige ist, immer wieder mache ich da Fehler und denke dann, oh, Mist, jetzt ist es, eine Katastrophe ist da. Ja.
Glaubst du wirklich dann an die Katastrophe?
Na, für den Moment ja.
Ach so. Ja,
ich erschrecke dann zumindest, ich erschrecke. Ich habe einen richtigen Schrecken.
Mit der Schulter muss ich mal kurz erklären.
Das wirst du also, man macht ein Toi, Toi, Toi. Da spuckt man eigentlich, man deutet das natürlich nur an, über die rechte
mehr oder weniger
Schulter.
Kommt auf den Menschen an.
Und dann vertut man sich immer mal wieder mit der Schulter und denkt dann, oh Gott, ich weiß es jetzt auch zum Beispiel nicht. Vielleicht sage ich rechts und vielleicht links, ist schon wieder falsch.
Ich meine auch rechts.
Es ist immer rechts. Ich bin Linkshänder und es ist eine rechts... normierte Gesellschaft. Nein, ich habe jetzt keine nicht Angst davor, so einen abergläubischen, aber ich habe das so gelernt, ich mache das mit und kann mich auch noch in der Schauspielschule erinnern, wo man dann so Gedanken hatte, irgendwie so, ach, das alle unterwerfen sich diesen ganzen Normen und so, und da gehe ich jetzt mal dagegen. Und aber ich denke mir, warum? Es ist ja, hat ja auch irgendwie was mit Brauchtum oder Kultur zu tun und so. Und ich finde das mittlerweile auch irgendwie ganz schön, irgendwie, dass man immer so dieses Ritual hat, zum Beispiel sich abzuspucken oder halt eben nicht zu pfeifen auf der Bühne.
Ja. Und habt ihr irgendwie Rituale oder so vor Vorstellungen, wo ihr sagt, die muss ich immer machen, ansonsten bringt es Unglück? Hm. Beide nicht?
Nee, würde ich auch sagen. Also das ist... Ich versuche dann immer halt möglichst präsent zu sein oder mich drauf einzulassen, und das kann aber von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Da habe ich kein Ritual.
Okay. Können wir gerne noch mitnehmen. Du hast jetzt gerade noch mal ins Glas gegriffen.
Ablaufrituale.
Ja.
Tatsächlich ist mein Ritual nichts zu tun. Ich mache da nichts. Ich putze auch nicht zu Hause oder so. Es bleibt alles stehen wie ein Liegen. Am Premierentag tue ich nahezu nichts. Das ist mir auch wichtig. Ja.
Okay, um so richtig dich zu konzentrieren und zu sammeln?
Einfach
oder?
Nichts zu tun. Also so ist es ja oft gar nicht. Also, sondern einfach nichts zu tun, ja. Das ist eine Art von Feiertag, der für mich persönlich so begangen wird, dass ich nichts beitrage zum Haushalt. Also ich gehe natürlich mit dem Hund spazieren, aber sonst nichts, ich mache da nichts.
Okay.
Passiert auch nicht.
Ach, wirklich?
Keine Wäsche, nichts, passiert nichts. Ja.
Ich würde das so ganz anders angehen den Tag. Weil ich dann irgendwas, vielleicht schon mal ein bisschen Sport mache oder im Haushalt oder irgendwie, dass ich dann die ganze Zeit am Tun bin und so in diesem Tun dann halt einfach so ins Theater gleite und dann geht's weiter. Sonst würde ich diesem Premierentag gefühlt noch eine viel größere Bedeutung geben, als er ohnehin schon hat, und wahrscheinlich wahnsinnig werden dann im Theater vor Aufregung. Aber gut, sind wir sehr unterschiedlich.
Ja, es ist voll spannend, dass er das dann so unterschiedlich angeht. Also vom Gefühl her würde ich auch denken, ich müsste mich ablenken. Aber toll, dass du dann zurückbleiben kannst und die Ruhe findest.
Ja, man rödelt ja sonst immer irgendwie und da passiert gar nichts. Auch in der Zeit, wo die Kinder klein waren, passierte da wirklich wenig. Also,
schön.
Ja, dann wussten sie, Mama hat Premiere und...
Ja,
wird jetzt auch mal in Ruhe gelassen.
Feiertag, da ist dann eben so nichts.
Ja. Ah ja, schön.
Na gut, guter Zug.
Muss ich mir merken, falls es mal so weit ist.
Die zweite Kategorie ist der schönste Theatermoment. Wenn ihr privat mal ins Theater geht, was ja bestimmt ab und zu mal vorkommt, habt ihr da von dem, ich kaufe mir ein Ticket oder ich bekomme ein Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, spreche nochmal mit den Leuten, mit denen ich da war, über das Gesehene. Habt ihr in diesem ganzen Ablauf einen Moment, wo ihr sagt, das ist immer mein Lieblingsmoment?
Habe ich nicht. Theater gehen ist ganz unterschiedlich. Aber ich habe das im Zirkus. Wenn die Musik losgeht, fange ich sofort an zu heulen. Und zwar egal, wie klein und der Zirkus ist oder wie riesig. Also ich sitze dann da und dann geht diese Musik los und dann fange ich an zu heulen. Ja.
Ach, schön. Ich war ewig nicht mehr im Zirkus. Mhm. Ich würde auch sagen, irgendwie, ich habe jetzt nicht einen bestimmten Teil an so einem Theaterabend, der besonders schön ist. Aber gab schon einige Theatervorstellungen, da habe ich noch eine Karte bekommen oder bin kurz vor knapp, habe ich es dann doch noch geschafft und so und bin reingekommen. Und wenn man dann da sitzt, irgendwie wahrscheinlich auch schon nass geschwitzt und so und sich dann denkt, oh, jetzt bin ich hier. Und keiner weiß, dass ich hier, weiß ich nicht, die letzten 10 Minuten gerannt bin und so, dass ich noch reinkomme. Und dann nochmal so ein kleines stilles Mäuschen spielen und das fand ich dann immer schön, wenn dann der Puls sich so langsam gesetzt hat.
Ja. Wenn man dann schon im Theater sitzt.
Ja, genau. Und alles geschafft. Jetzt musst du nur noch gucken und die anderen machen.
Ja, okay. Verstehe. Ja. Sehr schön. Zum Schluss habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, nur noch ernste oder nur noch lustige Stücke spielen?
Es gibt keine nur ernsten oder nur lustigen Stücke.
Also im Moment würde ich sagen, nur lustige Stücke. Aber das, wenn du mich in einem halben Jahr fragst, kann wird das auch wieder ganz anders aussehen. Ja.
Verstehe. Da ihr beide Kaffee vor euch stehen habt, wird die Frage wahrscheinlich schon sich selbst beantworten, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hauptsächlich, ja, wenn ich mich entscheiden müsste.
Jetzt an Johanna einmal gerichtet, lieber auf der Bühne stehen oder inszenieren?
Beides.
Ja, man, die sollte beides sagen.
Ja, nicht, ja, ja.
Ja.
Sonst würde ich nicht beides tun.
Das habe ich das nicht. Die gute Mischung.
Je nachdem.
Ja. Also so, ja, lass ich durchgehen. Okay. lieber Sommer oder Winter?
Sommer. Seit es keine Winter mehr gibt.
Oh, ja. Ich glaube auch eher Sommer.
Und wir haben gerade über Der Zauber von Oz gesprochen und dass diesen Angst überwinden ist ein wichtiges Thema im KJT in vielen Stücken. Lieber zu Hause bleiben oder Abenteuer erleben?
Abenteuer erleben.
Ja, auf jeden Fall Abenteuer erleben. Also allein, dass wir jetzt hier sitzen oder diesen Berufsweg eingeschlagen sind, das ist ja auch schon sehr abenteuerlich.
Sehr abwechslungsreich.
Das wäre schlimm, wenn man sich jetzt zu Hause einriegelt.
Ja, das kommt durch in vielen Stücken von uns vor. Unsere Botschaften sind sehr bescheiden, also die sind aber eher so wie, ja, draußen gibt es auch was zu gucken oder so. Ja.
Richtig, auf jeden Fall. Ja, ich danke euch beiden für die Zeit und dass ihr mit mir die Folge aufgenommen habt.
Ja, danke dir.
Über das KJT und die ganzen unterschiedlichen Produktionen gesprochen habt. Ansonsten kann ich nochmal sagen, dass das Weihnachtsmärchen Dornröschen am 22.11. Uraufführung hat im Schauspielhaus, nicht im KJT. Ihr könnt einmal auf der Homepage vom Theater Dortmund nachschauen, was für Produktionen gerade laufen. Es sind einige. Und auch bei vielen sind sowohl Jana als auch Johanna ein Teil davon. Deswegen schaut doch einfach mal nach. Geht in Der Zauber von Oz, geht in Spaß, wäre bestimmt was lustig ist, wenn es wieder aufgenommen wird. Draußen vor der Tür lohnt sich auf jeden Fall, also schaut einfach mal vorbei und genau, guckt euch mal wieder ein Stück im KJT an. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, folgt gerne diesem Podcast, drückt einfach mal auf die Glocke und abonniert den Podcast und dann sage ich mal bis in 2 Wochen.